Wenn Menschen in Seen, Flüssen oder bei Hochwasser in Gefahr geraten, sind sie zur Stelle, die Einsatzkräfte von der Wasserrettung in Oberösterreich. Sie retten Leben, suchen Vermisste und trainieren regelmäßig für Einsätze unter oft extremen Bedingungen. Die knapp 550 Helfer leisten im Jahr hunderte Einsatzstunden und das ehrenamtlich. Und umso wichtiger ist es, auch diese Helden des Alltags und ihre Arbeit einmal vorzustellen. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten und ich freue mich, dass ich heute zu dieser Folge des Podcasts Blaulichtgeschichten Oberösterreich mit Heinz Campistrini, er ist 53 Jahre alt, einen dieser Helden stellvertretend für hunderte seiner Kollegen begrüßen darf. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Heinz Campistrini kommt aus Unterach am Attersee und ist Landeseinsatzleiter von Oberösterreich und Abschnittsleiter vom Attersee. Ja, wir beide kennen uns schon sehr lange. Wir sind zusammen in die Volks- und Hauptschule gegangen und stammen ja beide vom Attersee. Und der Attersee, das ist auch unser erstes Stichwort. Heinz, du bist Landeseinsatz- und Abschnittsleiter vom Attersee. Kannst du uns im Groben mal deine Arbeit beschreiben?
Gut, meine Arbeit als Landeseinsatzleiter bzw. Abschnittsleiter sind die Organisationen, die Blaulichtorganisationen, gemeinsam, das Bindeglied bin ich dann. Bei größeren Suchaktionen, wo die Feuerwehr, Rettung, Polizei dabei ist, da bin ich dann der Einsatzleiter für die Wasserrettung und in einer Einsatzleitung zusammen. Sollten mehr als wie zwei Ortsstellen am See alarmiert werden, dann fordert der Abschnittsleiter und koordiniert das Ganze. Das ist einmal meine Hauptaufgabe.
Du bringst die Einsatzkräfte zusammen quasi, du bündelst da genau. Den Einsatz.
Ich hab meine Einsatzkräfte von der Wasserrettung, ja. Und wenn die Feuerwehr dabei ist, dann gibt's den Feuerwehreinsatzleiter und wir zwei bilden das Ganze dann, das ganze Einsatzteam, ja. Dann ist die Polizei meistens noch dabei und da gibt's dann so eine kleine Kommunikation zwischen denen und jeder führt seine Truppen, seine Leute, was er halt braucht haben.
Mhm. Was für Einsätze kommen hauptsächlich vor, jetzt so am Attersee?
Am Attersee, das meiste sind die Bootsbergungen, Segelboot oder jetzt, wie es gerade ist, nur die Motorboote dürfen noch fahren, dass defekte Motorboote irgendwo sind und man die dann zum Ufer abschleppt. Das sind so mal das meiste. Dann kommen leider immer wieder die Tauchunfälle vor. Ja, das ist wo wir halt dann unsere Taucher haben, die Feuerwehrtaucher, und diese Personen dann suchen muss. Es gibt dann noch die kleinen Sachen, das sind ab und zu immer mal, dass man eine Personensuche hat, aber das ist eher das Wenigste. Also unser Hauptgeschäft sind eigentlich Bootsbergungen und Sturmwarnfahrten, muss man auch sagen.
Sturmwarnfahrten, das heißt, man sieht schon von der Ferne oder auch nicht, dass ein Sturm aufzieht. Wie geht denn das ganze Prozedere dann ab?
Genau, prinzipiell, die, die nicht den Himmel beobachten, gell, es gibt in den oberösterreichischen großen Seen gibt es Sturmwarnanlagen, das sind gelbe Dreh- oder Blitzlichter. Am Attersee haben wir 8 Stück davon und man muss vom Attersee, vor jedem Stück, muss man zumindest eine Sturmwarnanlage sehen, gell? Und das ist auch so, ja. Meistens sieht man 2 oder 3. Und sobald die zum Blitzen anfangen, wird in den nächsten halben Stunde bis 20 Minuten kommt ein Sturm.
Wie wisst ihr, dass etwa so ein Sturm aufzieht? Also nicht, wenn ihr nicht nur den Himmel beobachtet.
Ja, das läuft dann über die Geosphere Austria. Die meldet das an die Landeswarnzentrale in Linz, sprich Feuerwehr. Und die Landeswarnzentrale aktiviert dann die Sturmwarnanlage.
Ja. Also es seid nicht ihr, die auf den Knopf drücken und dann alle Sturmwarnungen auslösen, sondern es macht
gebündelt an und für sich über die Geosphere Austria. Aber es gibt bei uns am Attersee auch gewisse Herren, die was das dürfen. Ich darf zum Beispiel auch die Sturmwarnanlage einschalten. Ja. Weil es gibt immer wieder das so kleinflächige Gewitter kommen oder was, ja, oder Unwetter. Und wo es einfach dann wirklich wichtig ist, dass die Leute dann zubekommen zum See. Und da darf ich das auch, also da darf ich dann auf den Linz an bei der Landeswehrzentrale und sage, so jetzt Sturmwarnung auslösen. Nur ich sprich mich zuerst mit meinen Leuten am Attersee ab, wie es bei denen ausschaut. Gell? Weil das hat ja auch Konsequenzen oder kann Konsequenzen haben, dass man Sturmwarnung auslöst. Segelregatta nehmen wir jetzt her, die müssen abbrochen werden, gell? Und wenn da irgendeine große Regatta ist, dann haben wir da wahrscheinlich ein Problem.
Mhm.
Und wenn ich das einschalte, ja, ich brauche ihm nur sagen, ich brauche jetzt die Sturmwarnung für den Attersee, dann aktiviert er das und dann muss ich ihn wieder anrufen und sage, jetzt bitte wieder ausschalten.
Mhm. Kannst du so ungefähr sagen, wie oft die Sturmwarnung im Jahr ausgelöst wird am Attersee?
So ist es schwierig zu sagen, ja. Aber es ist sicher, also wenn man jetzt weiß, heute zum Beispiel, sagen sie wieder an, dass ein Wetter kommen wird, gell, dann ist das schon so vorprogrammiert, dass wahrscheinlich dann einmal die Sturmwarnung geht.
Mhm.
Aber so zwei habe ich jetzt keine. Also ich löse so 2 bis 3 Mal im Jahr, löse ich selber aus.
Mhm.
Und der Rest macht die Geosphere Austria.
Mhm. Ja. Und das kann ich mir so vorstellen, also ich selber, wie gesagt, stamme auch aus Unterachem Attersee. Ich weiß noch, wenn wir am See sind oder auch als Kinder gewesen sind, gegenüber war die Sturmwarnung am anderen Ende des, also auf dem anderen Ufer. Und dann sieht man halt diese orange Lampe dadurch, dann haben wir schon immer genau gewusst, so und jetzt aussehen aus dem See.
Genau, ja. Das ist natürlich, also die Einheimischen, die wissen es, ja. Ja, oder sollten es wissen, ja. Und das Problem ist halt dann wieder der Segler, gell, der was sich dann vielleicht einmal überschätzt. Ja. Und wir fahren auch bei der Sturmwarnung, sind unsere Boote, fahren alle aus und schauen, ob noch irgendwer am See, ob sich wer befindet. Gell.
Mhm, mh.
Und da ist es so, dass wir ja mittlerweile mit den Stand-Up-Paddler das Problem haben, dass ja viele das einfach dann gar nicht mehr kennen und denen das dann sagen muss, dass so schnell wie möglich das nächste Ufer erreichen.
Also einfach das ja. wichtigste und oberste Gebot ist einfach sofort aus dem See raus, aus dem Wasser raus.
Genau, zumindest zum nächsten Ufer. Ja. Mhm. Sie tut schauen, dass man sich da irgendwo festhalten kann, weil sobald man im Wasser ist und mit einem Stand-Up-Paddel ist man nicht sicher. Mhm. Gell? Weil wenn man da reinfällt, das Stand-Up, das treibt einen Wecker, das erwischt man nicht mehr.
Mhm.
Und dann hat man ein Problem, wenn man irgendwo mitten am See ist und dann vielleicht auch nicht der gute Schwimmer ist, ja. Und das Stand-Up, das geht, binnen Sekunden ist das weg, ja. Das haben wir schon ausprobiert.
Also das zischt ja quasi ja, weg, das, gell, wenn man runterfliegt.
Der
Wind,
der treibt das weg,
genau.
Ja. Mhm. Selber vielleicht fährst du noch rein, schierst das selber noch ein bisschen weg,
mhm.
Ja.
Mhm.
Gibst dir mal einen Schwung mit. Und der Wind macht den Rest, gell. Der treibt das weg, ja. Da hast du überhaupt keine Chance nicht. Also wenn es nicht abhunden wäre, ja.
Wir haben jetzt eben davon gesprochen, dass ihr vor Gewitter Segler, Surfer, Schwimmer warnen müsst, dass sie im Notfall auch rechtzeitig abgeschleppt und ans Ufer gebracht werden. Aber nicht immer werden ja diese Maßnahmen von den Menschen geschätzt, nehme ich an. Also da müsst ihr euch sicher oft anhören, jetzt sind so coole Wellen und ich bin eh so ein super Schwimmer oder ich bin so eine super Schwimmerin. Ich kann eh super schwimmen, lasst mich in Ruhe, ich mache das schon.
Ja.
Was müsst ihr euch denn da alles bei solchen Einsätzen anhören lassen?
Ja, das ist einmal, das Hauptding ist von den Segler, gell. Er ist der Spitzensegler, er kann das sowieso, ja. Und man sagt ihm, bitte fahr zum Ufer, mach dich dort fest, für der Sturm selber dauert eine halbe Stunde, höchstens eine Stunde, das weiß man, ja. Dann ist das Ärgste vorbei, dann kann er wieder fahren, ja. Aber das tun sie ihm nicht und sie überschätzen sie viel, ja. Die Masse fährt zu, ja, sucht das nächste Ufer auf. Aber, und dann ist halt wirklich so, und man kriegt dann nette Dinge zum Hören, ja, was man halt, dass er das eh kann.
Mhm. Was ist, wenn sich jemand tatsächlich weigert, an Land zu kommen? Was passiert?
Ja, also
denn
das Letzte war, dass man wirklich die Polizei anruft, ja.
Mhm.
Es gibt 2 Polizeiboote am Attersee. Und dann muss die Polizei kommen und der kriegt eine Anzeige und kriegt halt dann eine Geldstrafe. Weil das ist ja wirklich, also Sturmwarnung heißt wirklich, man muss zugefahren und das weiß der Segler auch.
Was sind denn so grundsätzlich die Haupttätigkeiten eines Wasserretters?
Unser erster Grundsatz ist natürlich, jeden Nichtschwimmer das Schwimmen lernen. Gell?
Mhm.
Und nachher war es super, wenn jeder Schwimmer einen Rettungsschwimmer macht, ja. Wird dann nicht sein, aber das ist die Nichtschwimmer zu den Schwimmer. Das ist eigentlich das, was wir wirklich machen. Ja. Und da haben wir eben auch mit den Kinderschwimmkurse, was leider viel zu wenig, was wir anbieten können, ja, aber trotzdem.
Wieso? Weil die Ehrenamtlichen fehlen, genau. Die diese Schwimmkurse machen können?
Ja, weil einfach wir eben alles als Ehrenamtliche bestehen, ja. Und diese Ehrenamtlichen dann auch im Sommer müssen sie sich Zeit nehmen, ja. Weil jeder muss sich Zeitausgleich Urlaub nehmen für das. Und wenn ich halt hernehme in Unterach, wir haben immer im Sommer haben wir 2 Schwimmkurse, da sind circa 80 Kinder. Und das ist leider zu wenig, ja, was wir weiterbringen, weil die Eltern dann immer wieder jammern und sagen, mein Kind, gell, jetzt soll es endlich einmal schwimmen lernen. Man schaut eh, dass man macht, was geht. Gell. Mhm. Aber es ist halt, und alle Ortsstellen rund um den See bieten einfach immer wieder die Kinderschwimmkurse an.
Und ich nehme an, durch Corona gibt es ja da einen immensen Rückstau an Kursen, oder?
Genau, also Corona war einfach ziemlich blöd für uns, für das Schwimmen. Und das heißt, die 2 Jahre, wo man eigentlich in Corona nichts machen können hat, so richtig, gell, das hängt uns wirklich nach. Und das merkst du bei den ganzen Schwimmausbildungen, dass da einfach gewisse größere Kinder ein bisschen weiter hinten sind. Ja.
Mhm. Aber ich nehme an, es gibt auch immer wieder noch Erwachsene, die schlichtweg auch nicht schwimmen können. Kommen die auch zu euch und bitten um Schwimmkurse? Oder ist das eher nicht so an der Tagesordnung, dass Erwachsene kommen?
Das ist eher nicht so. Ja. Es gibt noch vereinzelt, gell, die Nichtschwimmer, sage ich jetzt einmal, am See, wo es halt eher ein Problem ist, dann sind die zugezogenen, zugereisten, ja, die was das vielleicht als Kind nicht gelernt haben. Und da haben wir eher nicht so die Zeit, dass wir die ausbilden, ja. Mhm. Weil das einfach schon für einen Erwachsenen ist schon schwierig, schwimmen zu lernen. Das muss man echt sagen. Mhm. Ein Kind tut sich ganz anders, das tut sich leicht, ja. Aber ein Erwachsener ist richtig schwierig, schwimmen zu lernen.
Jetzt haben wir Anfang Juni, der Sommer steht bevor und somit eben auch die Haupteinsatzzeit von euch Wasserrettern. Diese Arbeit stellt man sich ja grundsätzlich recht cool vor und locker, also so in Anlehnung an die TV-Serienhelden von Baywatch, braungebrannte Menschen, die gemütlich am Ufer sitzen und für ihre lebensrettenden Einsätze vom Publikum dann auch beklatscht werden. Schaut die Realität aber tatsächlich so aus?
Nein, die schaut nicht so aus, gell?
Also, ich hab's befürchtet.
Ich glaube, ich habe noch keinen Klatschen gesehen, wenn wir zugekommen sind. Ja, und wir haben da jetzt einen Stand-Up rausgeholt. Ja, also das ist wirklich das Wenigste. Ja, die Realität ist wirklich, wir fahren dann raus, wenn andere einfach in Schwierigkeiten kommen. Gell, und am Attersee, also wenn der Sturm kommt, wir kriegen bis zu 2 Meter hohe Wellen. Das, was einfach unterschätzt wird.
Es geht auch ziemlich schnell dann, gell?
Es kann sehr schnell gehen, ja.
Es sind Minuten.
Genau. Und das ist wirklich so, Sturmwarnung, ja, dann zusammenpacken und dann gehe ich halt einmal raus und warte es ab, ja. Und da habe ich noch keinen Klatschen gesehen, nein, also jetzt habt ihr es gut gemacht, ja.
Wie viele Einsätze hat denn die Wasserrettung Oberösterreich im Jahr so zu bestreiten im Schnitt?
Also wir haben 2025 haben wir gehabt, 230 Alarmeinsätze, ja.
Das sind alle Gewässer in Oberösterreich
betroffen? Das sind im Prinzip, ja, alle ist relativ, wir haben die 3 großen Seen, der Attersee, der Traunsee und der Hallstätter See, weil der Mondsee ja ist zwar ein oberösterreichischer See, aber gehört zum Landesverband Salzburg dazu, das heißt, den rechnen wir nicht. Und auf die 3 Seen und dann halt teilweise auf die Flüsse oder auf die kleinen Seen rund um Linz, ja, da sind die Alarmeinsätze gewesen, also wie gesagt 230 Einsätze, was wir so gehabt haben.
Eh richtig viel, oder? So.
Ja, es ist schon, also weil der Alarmeinsatz ja einfach wirklich immer das ist, was du sagst, und jetzt geht es auch um die Zeit, ja. Es geht ums Menschenleben meistens dann und da muss man halt dann einfach wirklich schnell sein.
Wenn jetzt so ein Einsatz bei euch eingeht, quasi Menschenrettung am See, wie schnell fährt es aus? Wie schnell müssen die Helfer im Boot sitzen? Wie schnell müssen die bei euch sein? Und dann wann geht's los?
Es ist ja so, dass am Wochenende sind die Dienste fix eingeteilt. Gell? Entweder sie machen Dienst bei der Bootshütte oder es hat dann jeder einen Pager mit. Und wir werden über Pager-Alarmierung, geht die Alarmierung. Und es ist so, dass wir circa 5 Minuten brauchen und nach 5 Minuten spätestens ausfahren, eher meistens früher. Mhm. Ja, weil wenn der Alarm geht, dann sind gleich einmal 2-3 Leute, die was gleich einmal fahren können. Und also 5 Minuten ist das letzte Boot draußen.
Gut, und wie wisst ihr dann genau, wo sich eine ertrinkende Person am See genau befindet? Da gibt's ja keine Straßenkilometer. Wie findet ihr die Koordinaten?
Ja, es gibt dann die Ortsbezeichnungen einfach am See, weil es ja der Anrufer, der sagt, in was für ein Gebiet das ist, ja. Mhm. Und da fahren wir halt dann hin. Das heißt, die Landeswarnzentrale, die was ja uns dann alarmiert, die sagt, in dem Gebiet ist es und da muss man halt dann suchen. Gell. Also bei einer Personensuche selber, da löse ich meistens dann gleich einen See aus, ja, dass nicht nur die Ortsstelle ist, sondern ich will, dass die anderen Boote auch gleich kommen, weil Personensuche, da geht es einfach immer um Zeit. Ja. Mhm. Und da lasse ich meistens dann gleich nachalarmieren, dass die anderen Ortsstellen auch mal andere Teams schicken und ein Boot schicken, damit wir mehr zur Verfügung haben.
Und da kommen aber auch dann die Helfer von den anderen Einsatzorganisationen, wie du es eingangs beschrieben hast, auch dazu. Dann gleiche Rettung, also jetzt und Feuerwehr, Polizei und so
wird dann alle alarmiert. Auch die Feuerwehr dann meistens gleich einmal mit alarmiert bei Personensuchen, gell? Mhm. Weil die haben auch drei Boote am See, sage ich mal jetzt, was zu Wasser lassen können. Und da ist wirklich so, dass wir dann auch die Boote brauchen. Ja. Mhm. Weil wenn du halt eine Suchkette mit einem Boot machen musst, tagsüber geht es ja schön, weil es einfach immer das hast, in der Nacht wird schwierig. Ja. Da brauchst du viel Boote und da sind dann auch die Polizeiboote dabei, nachher, dass wir eine gescheite Suchkette machen können.
Wenn ich jetzt am Ufer stehe und ich beobachte jemanden am See draußen, der sichtbar Luft ringt und wo man merkt, dem geht es nicht mehr gut, der schreit vielleicht um Hilfe, was mache ich am besten? Sofort reinhupfen, hinschwimmen oder soll ich mal die Wasserrettung anrufen? Was ist das beste Prozedere?
Das Gescheiteste ist, du sollst schon selber gleich einmal um Hilfe schreien, damit andere Leute auch noch aufmerksam werden auf das, damit einer reinspringt, ja, sie vielleicht irgendwas mitnehmen kann, ein Handtuch oder ein Stand-up-Paddel, was halt irgendein Hilfsmittel, was da ist, gell? Dass ich auch vielleicht nicht ganz zuschwimmen muss zu der Person, ja? Mhm. Und ein anderer aber sofort die Rettungskette alarmiert. Mhm. Also unsere Nummer wäre ja 130 bei der Landeswarnzentrale und dann sage ich, was Sache ist, gell? Dass da einer zu ertrinken droht. Ja?
Und am besten auch natürlich noch möglichst den Ort eingrenzen.
Genau, natürlich. Also das, wo das ungefähr ist, ja. Und ein Ortskundiger wird da das eh sagen. Und auch die Ortsstellen selber, die Leute wissen ja dann, gell. Ich sage jetzt einmal Hausnummer beim Stadler, ja, dann weiß man als Einheimischer, wo das ist, ja.
Oder das ist ein Gasthof
in Untach. Ja, genau. Mhm. Oder in Steinbach drüben, ja, das ist halt so, da, man kennt das eh, gell. Mhm. Und die Landeswarnzentrale gibt es ja so weiter. Und der was jetzt zu der Person zubeschwimmt, ja, jetzt, man sollte vielleicht nicht ganz zubeschwimmen, wie wir gesagt haben. Wenn ich ein Handtuch mit habe, dann auf eine gewisse Distanz dem das Handtuch zuwerfen, aber halt halten, damit er das klammern kann, gell? Mhm. Damit er, bevor es wirklich ist und einen selber erwischt, ja, oder krallt, man das Handtuch auslassen könnte und von der Person weg ist, weil der nicht Geübte wird ein Problem kriegen.
Habe ich jetzt richtig verstanden, dass sich die zu ertrinkende Person dann nicht auf einen stürzt, den Retter quasi und dann noch womöglich auch noch runterdrückt,
genau,
oder
ja. So? Mhm. Genau, weil der in der Panik einfach probiert, dass er sich irgendwo anhält, ja, und dann soll er sich beim Handtuch anhalten. Ja. Mhm. Das ist quasi für einen Laien das Gescheiterste, gell, dass er sowas mit hat. Oder eben, wenn er ein Stand-up-Paddel hat, gell, dass er mit einem Stand-up dort hinfährt, damit sich der auf dem Stand-up anhalten kann. Mhm.
Aber wenn wir jetzt nochmal dieses Beispiel mit dem Handtuch nehmen, ich meine, das ist ja durch das Hinschwimmen schon sehr schwer, ja. Natürlich, weil es komplett vollgezogen ist. Ich schmeiße ihm das hin und versuche aber dann, wenn er sich festkrallen kann, die Person, dass ich ihn dann doch an Land ziehe damit.
Genau,
aber das ist ja ein wahnsinniger Kraftakt
notwendig. Ja, dass man dann einfach zubeschwimmt, beziehungsweise einfach selber wieder Zeichen gibt, ja, damit da wer alarmieren kann, damit sofort ein Boot da ist. Ja. Mhm. Und einfach das Boot dann die Personen bergen kann.
Mhm. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, jemand, der droht zu ertrinken, der ist in Panik, der ist vollkommen aufgeregt. Und wenn ich jetzt da als Person hinschwimme, und um ihn zu retten, muss ich erst einmal ihn beruhigen und sagen, ist Hilfe in Gang oder wie gehe ich denn davor?
Nicht, ja, nein, das wird nicht funktionieren, dass man der Laie beruhigen kann, gell? Mhm. Weil der einfach in so einer Paniksituation ist. Und erst wenn dann ein Boot da ist, dass er wirklich sieht, jetzt ist die Hilfe da, gell, dann wird mit der Zeit, dass er sich beruhigt. Ja. Und wenn man dann aufs Boot raufgeben kann, dann ist er, dann wird er sich beruhigen, ja, mit der Zeit. Aber also selber als Laie wird man das nicht schaffen wahrscheinlich.
Ja. Jetzt, wenn man trotzdem so ein paar Hilfsregeln mitbekommen hat, gerade als Kind oder wenn man am See aufgewachsen ist, kriegt man auch so mit einen Rettungsgriff, mit dem man eine Person quasi an Land hinzuziehen kann. Kannst du uns den beschreiben? Ist der auch anzuwenden quasi von einem Laien, von einem möglicherweise Ertrinkenden?
Man könnte den natürlich anwenden. Ja. Gell? Ich sage mal, das ist so ein Rautegriff, wie es beim Auto ist. Gell? Jeder hat einmal eine erste Hilfe Kurs gemacht, ja. Der eine mehr, der andere weniger und zum Beispiel ist es wie ein Rautegriff, nur ich nehme den mit einer Hand, umfasse die Person und schwimme dann mit dem verkehrt Richtung Ufer.
Ja. Also man schwimmt
in
quasi
Rückenlage,
unter, ja. Unter ihm, die Beine sind unter seinen Beinen so quasi.
Genau,
ja,
so ist es. Man legt sie ins Ufer und man schwimmt dann Richtung Ufer, natürlich auch sehr anstrengend, gell. Es wird für einen Laien halt auch wieder.
Langsam, aber einfach versuchen, die Person und sich selber über Wasser zu halten.
Ja.
Okay. Jetzt sind wir da schon so weit, dass wir auch über die absoluten No-Gos am Wasser und an Seen und Flüssen sprechen müssen. Was geht denn gar nicht? Ja? Was müssen die Schwimmer oder die Badenden beachten?
Was wirklich zum Beachten ist, wenn es recht heiß ist, ja, dass man sich vorher abkühlt einfach. Das ist, man hat immer gelacht früher, gell. Und unsere Eltern gesagt haben, jetzt kühlt euch einmal ab, ja. Aber mit der Zeit, man kriegt das schon, das Herz-Kreislauf-System ist dann auch nicht mehr so. Also wirklich, wenn es recht heiß ist, vorher den Körper abkühlen, ihm Zeit geben, dass er jetzt weiß, jetzt wird es etwas frischer, auch wenn der See 24, 25 Grad hat, ist ja trotzdem nicht kalt, gell. Aber
abkühlen hast du einmal bei den Armen und die Schläfen.
Arme, ja, Oberkörper einfach einmal mit Wasser bespritzen, gell, das Gesicht mit Wasser bespritzen, einmal so wirklich zwei Hände voll Wasser nehmen und einmal übers Gesicht drüber geben und dann ein bisschen warten, ja, man kann ja mit den Füßen drinnen stehen, aber nicht gleich von eins zu eins ins Wasser reinspringen, gell.
Weil es einfach zu belastend für den Kreislauf wäre.
Das ist einfach sehr belastend.
Gut, was sollte auch absolut nicht passieren beim Baden, beim Schwimmen?
Dass ich irgendwo einspringe, wo ich das Wasser nicht kenne, ja, und in vielleicht einfach zu seicht ist, wo ich nicht einsehe, was da drunter ist, und ich springe halt in ein flaches Stück rein, gell, weil da sind schon sehr schlimme Unfälle passiert immer, dass halt der eine Querschnitt gelähmt ist, ja, oder wirklich, dass er gar nicht mehr auftaucht nachher. Also es passiert leider immer wieder mal, dass Leute irgendwo reinspringen und auf einen Stein raufspringen, ja, und dann einfach schwerste Verletzungen haben.
Mit sehr weitreichenden Folgen.
Ja.
Wie schaut es denn aus mit Alkohol und Schwimmen und Sonne und Wasser?
Alkohol ist natürlich auch wieder so eine Sache. Gell? Mit Alkohol oder unter Alkoholeinfluss sollte man eigentlich gar nicht mehr ins Wasser gehen, weil man das gar nicht mehr so abschätzen kann. Gell? Von der Koordination her, man überschätzt sie gleich einmal und der Kreislauf ist natürlich dann auch sehr angegriffen oder leichter angegriffen als wir ohne Alkoholeinfluss. Passiert leider auch immer wieder, dass wir Leute haben, die was unter Alkoholeinfluss, die was man dann bergen muss.
Bei uns als Kinder hat es geheißen, mit vollem Magen ins Wasser gehen geht gar nicht. Am besten nach dem Essen eine Stunde warten und das war für uns Kinder schrecklich.
Das war Höchststrafe, war das,
ja? Höchststrafe, ja. Genau. Ist das eine überholte Regel oder hat die nach wie vor noch Bestand?
Nein, es hat schon Bestand, gell, natürlich. Also ich sage halt, man kann es auf eine halbe Stunde reduzieren, ja. Aber da sollte man wirklich, man sollte dem Körper Zeit geben, auch, dass man, oder dem Magen, dass er das Essen verdaut, weil der arbeitet, ja. Und das ist auch wieder eine Kreislaufgeschichte nachher.
Und Energieaufwand, für den Körper.
Genau. Das heißt, also eine halbe Stunde wirklich mindestens, gell. Dann muss man halt mit den Kindern was anderes tun.
Ja, genau. Was soll man denn am besten tun, wenn man einen Krampf während dem Schwimmen erleidet? Einen Wadenkrampf zum Beispiel.
Ja, Wadenkrampf ist ganz gemein eigentlich, gell? Weil selber kann man fast nicht viel tun. Man kann nur probieren, ob man selber ein bisschen lösen kann, aber es ist schwierig im Wasser. Ja, man muss schauen, dass man irgendwas greifen kann. Das nächste Mittel, wo es schwimmt, sei es eine Boje oder zu einem Floß zu, oder natürlich, wenn ich das Ufer erreiche, gell. Aber man sollte es ja auch bemerkbar machen, dass man winkt, ja, dass einem vielleicht wer helfen kann. Und so wie es jetzt der ist, mit irgendeinem Hilfsmittel kommt und ich mich dort anhalten kann.
Okay. Was ist bei der Rettung einer ertrinkenden Person besonders wichtig? Wir haben es vorher schon sehr ausführlich besprochen, aber nur eine absolut wichtige Regel nochmal zusammenfassend.
Ja, zusammenfassend ist, aufpassen, wenn man zuschwimmt zu dieser Person, wenn er um und umschlägt, ja, einfach sich ein bisschen Zeit lassen dann in einem gewissen Abstand, wo er nicht greifen kann, ja, und dann einfach die Person schnappen und mit dem schauen, dass man zum Ufer zurückkommt.
Wie lange kann denn eigentlich ein Mensch, der sich unter Wasser befindet, überleben? Also wie lange kann ein Mensch unter Wasser bleiben, um das dann trotzdem nachher zu überleben?
Ja, das ist sehr schwierig. Es kommt ja auf die Wassertemperatur drauf an. Aber es ist halt nicht sehr lange, sage ich jetzt einmal. Gell? Das sind jetzt ein paar Minuten, wo du hast. Und da muss man den halt auch erwischen. Ja.
Darf man eigentlich am Wasser übernachten? So jetzt auf einem Segelboot stelle ich mir das recht toll vor. Man übernachtet am Boot, vielleicht im Mondenschein. Ja, wunderbar. Genau. Wellengang.
Ist an und für sich ist es verboten, am See zu übernachten. Gell? Ja, weil einfach, es kann immer wieder was passieren. Ja. Man steht auf in der Nacht, man fällt ins Wasser unbemerkt. Gell? Und es ist halt auf die Seen selber, wie gesagt, ist eigentlich verboten, dass man übernachtet.
Okay, ja. Okay, aber es passiert wahrscheinlich.
Es leider der ein oder andere, ja, übernacht trotzdem.
Okay, ja. Okay. Ihr arbeitet ja alle ehrenamtlich. Was machen denn eigentlich die Wasserretter im Winter? Ihr habt ja alle einen Brotberuf und macht das ehrenamtlich.
Aber genau, im Winter machen wir halt dann Fortbildungen, ja. Ja, Erste-Hilfe-Kurse, das ist einmal so das Standardmäßige, was du im Winter machst. Und es gibt viele, wo es halt irgendwelche Übungen machen, Trockenübungen, einfach Bootskunde, Knotenkunde, gell. Aber halt, wie gesagt, das sind Fortbildungen, gell. Was dann auch im Winter wieder dazukommt, sind die ganzen Jahreshauptversammlungen, was man da abhaltet, ja. Jede Ortsstelle einmal im Jahr macht eine Jahreshauptversammlung und das ist dann immer sehr geballt.
Im Winter ist ja auch mittlerweile schon sehr modern das Eisbaden jetzt. Inwieweit betrifft euch das als Wasserretter? Müsst ihr da ab und zu Notfällen ausrücken?
Es kann natürlich passieren, gell, dass irgendwer ins Eis einbricht. Und dann werden wir wieder alarmiert, ja. Und dann würden wir ausrücken oder wir rücken dann auch aus natürlich, gell. Und du hast halt irgendwelche Hilfsmittel mit, irgendein kleines Schlauchboot, wo es angehängt ist mit einem Seil oder mit einer Leiter, wo man halt dann einfach über das Eis zu dieser Person zubekommt. Und es ist ja so, dass der Attersee ja eh nicht wirklich zugefriert, ja, aber es gibt halt andere Seen, die was schon zugefrieren, die kleineren Seen. Da muss man halt dann einfach aufpassen und nicht unter 10 cm dicken Eis auf die Eisfläche.
Wenn wir jetzt den Attersee hernehmen, also ich kann mich erinnern, so in die 60er Jahre war das tatsächlich so, dass der Attersee, der 23 Quadratkilometer groß ist, so in etwa, dass der tatsächlich eine durchgängige Eisschicht gehabt hat, wo sogar die Autorennen stattgefunden haben.
Genau, und da haben sie dann eben eine Art Brücke gehabt, von Unterach nach Steinbach rum, wo dann die Autos rübergefahren sind, ja. Und es war halt später nochmal, wo die Bucht ab und zu einmal zugefriert. Aber der Mondsee war regelmäßig zugefriert, gell? Bis vor einigen Jahren noch, was halt jetzt auch nicht mehr ist. Das ist, wie du sagst, als Kindheit, gell? Da hat man das schon noch kennt, oder?
Sogar Eislaufen war auf dem See. Aber das heißt, es ist so, dass jetzt, klar, Klimawandel geht voran und dementsprechend seltener bilden sich so dicke Eisschichten am See, dass man tatsächlich raufgehen kann. Die Leute tun es trotzdem. Was ist denn zu beachten, wenn man raufgeht und man bricht ein? Gibt es eigentlich eine goldene Regel, was zu beachten ist? Weil dann ist man ja weg, wenn man
Eine goldene Regel gibt es nicht. Also eher nicht draufgehen, ja, das war die goldene Regel.
Ja.
Aber sobald man einbrochen ist, gell, man muss wirklich schauen, man hat gar nicht viel Zeit, ja, dass man das sich irgendwie am Eis festhalten kann. Und man kann nur hoffen, dass das irgendwer gesehen hat und sofort alarmiert. Ja.
Mhm.
Ja, weil da sind wir jetzt dann eher schon im 20, 30 Sekunden, wo einfach das Wasser so kalt ist, ja, und dein Körper so minimiert, sage ich mal, dass du nur irgendwas da kannst, ja.
Und als Laie jemanden retten zu wollen, den man gerade sieht, dass der ins Wasser oder in das Eis eingebrochen ist, da soll man beherzigen, dass man nicht einfach versucht, genau, hinzugehen, sondern sich flach am noch vorhandenen
Eis legen, genau. Mhm. Und schauen, eben so viel Fläche wie möglich aufs Eis bringen, muss man jetzt einmal sagen, und das verteilt, ja, dass es leichter ist nachher.
Mhm. Ein Leiter, wie du schon angesprochen hast, oder genau, gegebenenfalls ein Boot, falls es im, ja, Winter schnell greifbar ist.
Ein Stecken, ja, was ich habe.
Mhm.
Also alles, was ich als Hilfsmittel habe, dass ich nicht so weit zu dem Loch zu muss, bringt schon mal was. Gell?
Mhm.
Dass ich der einfach festkriegen kann und ich kann den rausziehen.
Mhm. Was war denn dein schwierigster Einsatz als Wasserretter am Attersee?
Der schwierigste Einsatz, naja, ein Brüderpaar, das ist aus Polen, die waren tauchen und es ist beiden ist die Luft ausgegangen und ein Bruder hat nur ein bisschen Luft gehabt und hat seinen zweiten mitgenommen, hat ihn aber dann in einer Tiefe ablegen müssen, also auf 20 Meter, weil sonst wären beide unten geblieben. Das heißt, der mit dem, eigentlich hat er schon gewusst, dass er, wenn er jetzt unten ist, dass der stirbt, ja, aber er selber das nicht hat. Das ist so eins von dem, oder ein zweiter, anderer Taucher hat seine Reserveflaschen deponiert in 20 Meter Tiefen. Er hat es nicht mehr gefunden, ist dann ertrunken. Und wir haben es dann bei der Suche, haben wir seine Flaschen gefunden, die was er sich als Reserve hinter hat. Ja.
Kommt es häufig vor, dass sich Taucher so Reserveflaschen am Grund hinlegen?
Ja, es kommt schon immer wieder vor, gell, dass das so ist, aber eigentlich die goldene Regel beim Tauchen wäre ja, dass du nie alleine gehst, dass du immer zumindest zu zweit bist. Gell. Das ist schon mal die goldene Regel beim Tauchen. Ja.
Tauchen ist ja am Attersee sehr beliebt. Es gibt ja einzelne Stellen, wo quasi die als Taucherparadies ausgewiesen sind. Welche sind denn das da am Attersee? Es gibt die Schwarze Brücke.
Es gibt die Schwarze Brücke, das kennt eher jeder, gell? Oder es ist der Ofen zum Beispiel, das ist dann ein bisschen weiter weg von der Schwarzen Brücke, aber auch in dem Gebiet. Da geht es rein
das
um
das.
Das
haben wir im südlichen Teil vom Attersee.
Das haben wir in Steinbach drüben, ja.
Mhm.
Und da geht es um das, weil der Attersee ja glasklare Sichtverhältnisse hat. Gell. Du siehst relativ weit und die Tiefen hat. Ja. Wo es in andere Seen nicht tauchen dürfen und wo du schnell mal in eine gewisse Tiefe runter kannst, dann geht es nur um die Tiefenjäger.
Und das ist genau das Fatale, dass sie sehr schnell runtertauchen und dann musst du aber beim Auftauchen, solltest du sehr langsam auftauchen.
Ja, also für, ich sage mal, bei 100 Meter, gell, da tauchst du ab, bist in 3-4 Minuten, bist in 100 Meter unten, hast vielleicht 3 Minuten Zeit da unten, dass du irgendwas anschaust, wann auch überhaupt, und dafür tauchst du dann circa 1,5 Stunden auf. Ja.
Aber wirklich so lang? Das
und
war
das
mir nicht
ist,
bewusst.
Ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, ich bin jetzt nicht der Tieftaucher, ja, aber es ist ja so, ich kenne es von unseren Tauchern, die was tief tauchen. Wir haben 4, die was zertifiziert sind, die was runtergehen dürfen, ja, aber halt nur mit Absprachen. Und da ist es so, dass man, dass diese Taucher immer eine sehr lange Auftauchzeit haben, gell. Und das muss man einfach einhalten, sonst hat man da Probleme.
Wie werden denn die Helfer für die tragischen Einsätze geschult, so quasi Stichwort Leichenbergung bei Tauchunfällen und so?
Wenn wir jetzt eine Leichenbergung haben oder einen Taucher suchen müssen, ja, dann gibt es die Taucher in der Suchgruppe und dann gibt es 3 bis 4 Taucher, das sind einfach von den Erfahrenen, die was nachher diese Person bergen. Das heißt, die Suchgruppe findet den, markiert den mit einer Boje, das ist ein Pelikan, nennt man das. Das ist eine kleine gelbe Boje, Neonform, mit einem Seil drauf. Das wickelt man irgendwo rundum, macht es auf und dann geht die Boje, schwimmt nach oben Und du weißt, wann die oben angekommen ist, also wir wissen es dann herum, ja. Mhm. Dann haben sie die Person gefunden und dann machen sie die eigentlich die Bergetaucher, weil der sie einfach psychisch schon eingestellt hat und sagt, so, und ich hole jetzt den auf. Ja. Und der Rest von der Suchgruppe, der taucht einfach den normalen Tauchgang fertig und sollte wieder auftauchen. Das ist wirklich eine psychische Sache nachher dann, dass man das so macht, ja.
Mhm. Und so tragische Einsätze werden, nehme ich an, wie bei anderen Rettungsorganisationen dann auch im Nachgang noch besprochen und
genau,
untereinander,
man sitzt sich dann zusammen, ja. Man spricht nur über das Ganze, was ist passiert, gell. Wir sehen ja dann nachher immer wieder mal oder kriegen wir dann Auswertungen vom Tauchcomputer, was mit dem passiert ist, warum das so war vielleicht auch, mhm. ja. Und es wird dann gesprochen. Wir haben auch eben eigene Peers, die was für das auch zuständig wären, gell, wenn wir es brauchen. Aber wie gesagt, also wir setzen uns jetzt an, wir reden über das, damit das wirklich das für jeden passt nachher.
Mhm. Und das gut verarbeiten zu können.
Genau.
Mhm. Jetzt waren wir bei den schwierigen Einsätzen und deinem schwierigsten Einsatz. Machen wir es anders. Dein lustigster Einsatz, erinnerst du dich dran?
Ja, ein lustiger Einsatz war, wir sind von der Attersee-Überquerung. Die haben wir überwacht, da schwimmen sie ja von Weyreck nach Attersee. Mit Überwachung eben von
uns. Schwimmend die, den See.
Genau, ja.
Überwacht.
Mhm. Und das wird überwacht, damit wirklich jeder sicher ans andere Ufer kommt. Und wir sind nach der Veranstaltung heimgefahren. Und wie wir in die Bootshütten reinfahren, kriegen wir Alarmierung.
In Unterach.
In Unterach, ja. Kriegen wir Alarmierung für, es treibt ein Boot mitten am See ohne Personen drauf, ja. Das hat irgendwer beobachtet. Und ich habe mir gedacht, komisch, also ich hätte jetzt nichts gesehen, aber ja, natürlich, wir sind dann zu dritt, also die Masse ist ausgestiegen, zu dritt sind wir dann zurückgefahren und haben dann dieses Boot auch gefunden, das war ein bisschen ein größeres Ruderboot, ja, und dann nähert man sich eh schon langsam, gell, und wenn wir so zugekommen, auf einmal sieht man halt zwei Köpfe in die Höhe schauen, gell, und dann haben wir schon gewusst, naja, okay, ich fahre jetzt nicht mehr weiter zu, ich habe dann nur gesagt, es hat mich alarmiert, dass das da treibt, gell? Aber es passt schon.
Also denen ist es sichtlich gut gegangen.
Genau, denen ist gut gegangen. Ich habe dann bei der Landeswarnzentrale angerufen und habe ihm das gesagt. Ich sage, pass auf, wir haben das Boot gefunden, gell? Es war nachher auch wer drinnen. Was da haben, weiß ich nicht, aber wie wir gekommen sind, haben sie halt aufgehört damit.
Gell? Die sind gell? Am Boot quasi in Tauchstation gegangen.
Genau, ja, die. Ja,
okay.
Was auch immer.
Alles gut gegangen.
Alles gut gegangen, ja.
Du, seit wann bist denn du eigentlich bei der Wasserrettung? Wie bist du dazu auch gekommen überhaupt?
Ich bin seit 1995 bei der Wasserrettung. Mhm. Bin über einen Freund dazu gekommen. Ich wollte eigentlich auch immer was machen, ja, so ehrenamtlich. Und ich habe die Entscheidung gehabt zwischen Feuerwehr und Wasserrettung. Und dann haben wir gedacht, naja, Wasserrettung ist saisonal, ja.
Und da hast du einen Baywatch gedacht,
so,
oder?
An das nicht ganz.
Klatschende.
Nein, es war schon mit Motorboot fahren, ja, das hat mir immer gefallen. Auch, ja.
Mhm.
Und das war halt dann auch meiner Frau zuliebe, habe ich gesagt, nein, ich mache nur die Wasserrettung, gell, und das ist dafür gescheit und gehe nicht zur Feuerwehr, ja, wo du doch viele Einsätze mehr hast dann. Ja. Aber ja, nur auf einmal ist es dann eh anders gekommen.
Und so schnell bist dann in Leitungsfunktion und dementsprechend auch eingedeckt.
Genau, weil ich habe dann einmal nach einer Zeit, habe ich dann meine erste Übung organisiert. Mhm. Ja. Ja, und dann bin ich da einfach reingerutscht, immer tiefer, sage ich jetzt einmal, und gerade in das Einsatzwesen. Ja. Und bin halt dann zum Abschnittsleiter geworden auf einmal. Ja.
Mhm.
Ja, und dann irgendwann ist es passiert, dass mich dann der Landesverband geholt hat und hat gesagt, Mann, wir brauchen einen neuen Landeseinsatzleiter.
Mhm.
Und ja, jetzt drum mache ich auch beide Funktionen.
Es ist ja auch so wichtig bei so einem Verein, dass die Gemeinschaft passt, der Helfenden. Und das ist ja auch bei der Wasserrettung so gegeben. Es hat so eine richtige gute Community.
Genau, ja, das ist natürlich auch eine eingeschworene Familie, sage ich jetzt einmal, gell. Wobei, man darf das auch nicht unterschätzen, es sind ja viele bei anderen Organisationen auch. Wenn ich halt Unterach hernehme, wir sind wahrscheinlich 70% von der Ortsstelle, was bei der Feuerwehr genauso dabei sind, ja. Oder ein Teil bei der Rettung ist, gell.
Mhm.
Aber wenn es halt heißt Wasserrettung, dann bin ich jetzt dort dabei und das ist ja so, ja.
Mhm.
Ja.
viele Vereine haben ja Probleme, Nachwuchs zu akquirieren. Wie schaut es denn bei der Wasserrettung in Oberösterreich aus? Fehlen die jungen Mitglieder? Oder?
Das ist so unterschiedlich, gell? Wir haben Nachwuchs, ja, aber da kommt es immer auf die Personen drauf an. In Unterreich nehmen wir wieder her. Wir haben einen spitzen Rettungsschwimmlehrer, gell? Und der hat jetzt eine super Jugendgruppe aufgebaut, dass wir jetzt wirklich wieder viele Jugendliche haben, wo man ein bisschen draus schöpfen kann, wo der eine oder andere nachher dann wirklich bleibt, ja, weil das ist immer das Schwierige, der Umstieg nachher vom Kinderschwimmen, ja, zum Einsatz nachher dann gehen, gell? Mhm. Und da verlieren wir sie auch wegen der Schule oder sie gehen in andere Schulen nachher. Aber man muss sagen, momentan ist nicht schlecht, ja. Aber es kann natürlich auch mehr sein, ja. Aber
ist nie genug, eigentlich.
Nie genug, ja. Natürlich. Weil das ist, dass die Kinder auch was Sinnvolles machen, gell, weil sie kriegen Schwimmtechniken gelernt, ja. Das ist schon super.
Ja, und auch das Sein in einer Gemeinschaft, das ist ja alles verbindend und sehr wichtig auch fürs Leben grundsätzlich sind ja,
genau, ja.
Fertigkeiten, die man da mitbekommt. Ja, hast du einen Appell oder einen Wunsch an die Badegäste, an die Bootsbesitzer, an die Segelbootfahrer, so am Attersee jetzt zuvor der anstehenden Sommersaison?
Ja, Wunsch. Es ist ja so, dass jeder sollte ein bisschen aufpassen auf den anderen. Gell? Der See ist groß genug. Wenn eine Sturmwarnung kommt, wirklich bitte ans Ufer fahren, den Sturm eventuell abwarten dann. Und ja, einfach Obacht geben auf. Jeder möchte in den See, möchte den schönen See genießen, ja. Und das ist so der Hauptappell, muss ich mal sagen.
Kannst du auch nochmal den Notruf wiederholen?
Der Notruf für Oberösterreich ist 130, damit sie die Landeswarnzentrale, ja, und er sagt auch Wasserrettung dazu. Und am Mondsee, da muss man dann ein wenig aufpassen, das ist, nachdem es ja Landesverband Salzburg ist, die haben den Notruf 144. Die kommen dann nach Salzburg zur Rettungszentrale und der alarmiert dann die Wasserrettung am Mondsee.
Jetzt hast du zu Beginn kurz angesprochen, dass wir sind jetzt Anfang Juni, noch Motorboote fahren dürfen am Attersee. Das ist ja in den Sommermonaten, gibt es ja speziell am Attersee und am Traunsee ein Motorbootverbot in den Sommermonaten Juli und August. Warum und was gilt an den anderen Seen in Oberösterreich?
Das an den anderen Seen ist eigentlich generelles Motorbootfahrverbot.
Ja. Ganze Jahr lang?
Ganze Jahr lang. Mhm. Ja. Am Mondsee dürfen nur die Gewerbetreibenden fahren und die Einsatzorganisationen. Ja.
Gewerbetreibend heißt Wasserskischule?
Das heißt Wasserskischule, genau. Mhm. Ja. Und jetzt am Attersee oder am Traunsee, wo es halt auch, wo die Sommersperre ist, Juli, August, wie du schon gesagt hast, da ist es immer so, dass das ja noch nicht so lang ist, gell, sondern das haben sich die Bootsfahrer in Wirklichkeit selber gemacht, weil einfach die kommen und fahren raus wie die Wilden, weil jetzt wollen sie Motorboot fahren, ja, und einfach gewisse Regeln nicht eingehalten haben. Darum hat man das aus Sicherheitsgründen für die Badegäste hat man das dann geschaffen, dass es so eine zweimonatige Sperre ist. Ja.
Gewisse Regeln heißt, dass man in Ufernähe langsam fährt?
Genau, das ist einmal im rechten Winkel zum Ufer, 200 Meter in Schrittgeschwindigkeit und dann noch die 200 Meter, dann darf man Gas geben. Dann darf man am 50er fahren am See. Ja.
Okay. Wie ist es mit den Elektrobooten? Die gibt es ja immer mehr jetzt am See. Die sind ja viel freundlicher, wasserfreundlicher, weil sie natürlich keine Abgase erzeugen. Aber sie sind ja auch viel leiser. Das heißt, die Badenden hören die Elektrobooten nicht.
Genau, das ist ein Problem, damit man es nicht hört, gell? Und vor allem auch, dass die überhaupt fahren dürfen. Weil das Motorbootsperre ist ja Juli, August, ist ja, geht eigentlich auf benzingetriebene Motorboote. Und jetzt ist das eher eine Lücke, nachdem die E-Boote immer mehr werden, ja, fahren auch die wieder. Und da geht es um die Sicherheit der schwimmenden Personen, also der Gäste oder die, was halt alles, was im Wasser drinnen ist, damit auch die Elektrobootfahrer dann, die mit den schnellen Elektrobooten, die Sicherheit einhalten.
Mhm. Das heißt, du Glaubst du, dass es da früher oder später auch ein Verbot geben wird für die privaten Elektroboote?
Es wird wahrscheinlich was kommen, ja. Es wird sicher irgendwie nachgebessert, dass auch diese Elektroboote dann nicht fahren dürfen. Ja, weil das ist wirklich eine Gefahr noch für die Leute.
Ja, jetzt würde mich nur abschließend interessieren, wie denn die Wasserqualität vom Attersee ist. Ja,
die Wasserqualität ist 1A, gell? Also glasklares Wasser haben wir natürlich. Ja. Zurzeit ca. 18 Grad Wassertemperatur.
Sind wir nur eher unterhalb?
Also ja, sind wir unterhalb, aber.
Das, der Attersee kann ja so in einem durchschnittlich warmen Sommer so um die 25 Grad auch bekommen.
Genau, ja. Ja, bis zu 25 Grad haben wir sicher einmal. Und dann ist eh schon keine Abkühlung mehr, gell? Aber so ist er natürlich Spitzenwasserqualität haben.
Nachgewiesen natürlich auch. Wird ja immer wieder
ist
gemessen.
Ja, Trinkwasserqualität, gell? Wir wissen.
Okay. Ja. Ja, gut, damit wir sind jetzt am Ende dieses Podcasts angelangt. In diesem haben wir mit Heinz Campestrini einen Menschen kennengelernt, der stellvertretend für all seine Kollegen und Kolleginnen tagtäglich, auch im Winter, wie wir gehört haben, im Dienste der Rettung und Hilfe von uns allen stehen. Vielen Dank dafür und auch, dass du zu uns ins Studio gekommen bist, Heinz.
Ja, bitte. Danke für die Einladung.
Alles Gute und ich wünsche dir im Sinne der Zahl der Einsätze eine sehr ruhige Sommersaison. Und jetzt bleibt mir noch, mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Blaulichtgeschichten Oberösterreich und die erscheint wie immer am ersten Samstag im Monat.